So, nochmal herzlich willkommen an euch alle, an alle Gäste, an unsere Gemeinde. Ganz besonders wollen wir Martin willkommen heißen und auch Heike und Birgit und Ruth und Ulrike, genau. Ja, schön, dass ihr alle da seid.
Jetzt kommt Power. Ja, yay.
Ja, schön.
Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Bevor ich jetzt irgendwie was sage, weil es einfach so angenehm ist, in dieser Gegenwart Gottes zu sein, wollen wir uns irgendwie versuchen, daran zu erinnern, dass selbst wenn jemand unentwegt redet und das Predigt nennt, dann kann man trotzdem in dieser Gegenwart bleiben. Vom Heiligen Geist. Lass uns noch mal kurz die Augen schließen und sagen, Heiliger Geist, komm. Ja, darfst du auch sagen, genau, Heiliger Geist, komm. Mehr, ja. Und ich bitte dich, dass du tust, was dir gefällt, ja. Ich habe gehört, Ivo hat darüber gepredigt. Über den Heiligen Geist. Wo ist Ivo? Ivo, wo bist du?
Ivo Erfassung.
Ja, aber auch immer an den Geist, ne? So war das doch. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er denn? Wo ist Ivo? Wo ist Ivo? Da. Du hast darüber gepredigt, ne? Cool. Mehr von dir, Heiliger Geist. Danke, Herr. Ich bitte dich, dass du echt jeden füllst, Herr, auf seine Art und Weise, aber wirklich voll. Heute, ich wollte euch bitten, dass ihr barmherzig mit mir seid, wenn ich Sachen sage, die vielleicht die provozieren, ja? Es tut mir auch wirklich nicht leid, ehrlich gesagt. Und es ist auch kein Spaß, weil ich wahrscheinlich immer noch ein paar Dinge anders sehe als mancher. Nicht jeder, aber als mancher. Und vielleicht ärgert dich das. Mich ärgert das aber nicht, dass du die Dinge anders siehst. Meistens nicht. Manchmal nicht. So. Aber ich würde gerne also nicht unbedingt zu sehr begründen, warum ich manche Sachen so sehe, weil das dauert zu lange. Und dann würde ich nicht zum Punkt kommen und ich habe ja noch eine halbe Stunde. Also jetzt ein bisschen mehr, weil man mir 8 Minuten bis 10 Minuten geschenkt hat. Und 3 davon habe ich schon verbraucht. Wie wahnsinnig. Ja, gebetet haben wir schon, oder? Ich bete nochmal, Herr, hilf mir. Amen. Amen. Ich wollte mal noch was sagen. Also mir geht das so in der letzten Zeit, das Problem ist, dass ich die Worte, die ich da eigentlich benutzen würde, nicht benutzen darf, weil wir ja in der Kirche sind. Ja, ja, okay, aber wir sind ja Gemeinde. Und ich sage das mal vorsichtig. Mir geht es manchmal so, dass mich das unendlich nervt, das ist nett ausgedrückt, oder unendlich ist verkehrt, aber mich sehr nervt, dass wir so häufig unter dem segeln, wo wir eigentlich zu bestimmt sind. Das geht mir so auf den Senkel, ich kann das gar nicht sagen, ehrlich. Und ich glaube, das hat ganz viel mit dem zu tun, was wir glauben. Und ich vermute, dass manches von dem, was wir glauben, möglicherweise entstaubt werden sollte. Ja? Ich weiß, jetzt kommt einer von diesen Sätzen, bitte seht mir das nach. Aber wenn wir glauben, dass alles immer finsterer wird und immer finsterer und wir auf eine Zeit zusteuern, die sowieso so gewollt ist vom Herrn, dann haben wir keine Chance. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist richtig und was ist falsch? Aber erstmal grundsätzlich, wenn wir das Gefühl haben und den Glauben in uns tragen, dass wir auf eine Zeit zusteuern, wo wir die Gejagten sind, ja, dann haben wir echt keine Chance. Weil wann genau fängt das an? Und wie genau bin ich daran beteiligt, gejagt zu werden? Und wie genau sehr muss ich leiden? Und wie schnell komme ich aus dem Ding raus? Und so weiter. Diese ganzen Fragen, die ergeben sich daraus. Wenn ich aber eine Haltung habe, und jetzt passt auf, Daniel hat gesagt, als Nebukadnezar diesen Traum geträumt hat mit dieser Statue, hat er gesagt, da kommt ein Stein, der wird losgetreten, der haut diese Statue um, und diese Statue waren die vier Königreiche, und von dort aus wird der Stein zu einem Berg, der die ganze Erde ausfüllt. Und dann hat er, also das heißt, der Berg wächst und wächst und wächst und wächst, bis er die ganze Erde ausfüllt, okay? Das ist das, was Daniel gesagt hat, was der Nebukadnezar geträumt hat. Und der Daniel hat gesagt, dass dieser Berg, also erstens, dass der Stein, das wissen wir, das ist Jesus Christus, als er auf diesen Planeten gekommen ist, oder? Und seit diesem Zeitpunkt wächst der Berg, und Daniel hat gesagt, der Berg ist das Reich Gottes. Also mit anderen Worten, ich möchte das nur mal eben sagen. Seit Jesus gekommen ist, wächst das Reich Gottes unaufhaltsam. Und manche Leute denken, aber es wird doch alles immer schwieriger. Echt, das stimmt nicht. Guck die Sachen mal richtig an. Ich möchte ein Beispiel sagen. Passt auf, ein Beispiel, wo das Reich Gottes dermaßen sich ausgebreitet hat, dass es fast unvorstellbar ist und wir sehen es nicht, es ist aber direkt vor Augen. Bildung ist ein Ergebnis dessen, dass wir Reformation hatten und dass so Leute wie die Herrenhuter gesagt haben, jeder braucht Bildung. Seitdem leben wir nicht mehr im Mittelalter, wo keiner eine Ahnung hat, wie Sachen funktionieren. Und es breitet sich aus. Menschen haben das Recht dazu. Und das ist nicht, dass die Leute sich bekehren, aber die Welt hat sich verändert aufgrund dieser Sache. Und zwar massiv, weil das Reich Gottes gekommen ist. Und es gibt andere Dinge. Es gibt Menschen, die das betrachten und sagen, welche christlichen Einflüsse sorgen dafür, dass es unserer Gesellschaft heute so gut geht. Und ich glaube, dass wir die nicht zählen können, wo die Einflüsse aus dem Reich Gottes kommen, dafür, dass es uns heute so gut geht. Gibt es Herausforderungen? Gibt es Wellen? Gibt es Gegendruck? Ja, klar! Aber alles hat sich verbessert. Alles hat sich verbessert. Tatsächlich. Wenn man in der großen Skala guckt. In der kleinen sieht das manchmal ein bisschen anders aus. Da gebe ich euch wirklich, also nicht euch, aber manchem, der hier für das Rund, ne, gebe ich recht. Entschuldigung, dass ich mich so aufrege, aber ich sag ja, das nervt mich unendlich, dass wir unter dem segeln, wo wir eigentlich zu berufen sind. Und der Punkt ist, das Reich Gottes breitet sich ständig aus. Ständig weiter, weiter, weiter. Und dann hat Daniel noch gesagt, und weißt du was? Er hat seinem Volk das Reich gegeben. Und Jesus hat am Anfang gesagt, als er mit so 12 Leuten zusammen war, hat er gesagt, pass auf, das Ding ist wirklich ein extremer Oberhammer. Er hat gesagt, dem Vater hat es gefallen, euch kleinen Schar das Reich zu übergeben. Wisst ihr, warum er das gesagt hat? Weil da nur 12 Leute verfügbar waren. Das war wirklich eine relativ kleine Schar. Sozusagen eine sehr kleine Herde. Mäh. Aber die ist nicht klein geblieben, sondern die ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und wir gehören zu den Leuten, die das Reich haben. Aber wisst ihr, was der Hammer bei der ganzen Sache ist? Dass diese 12 und die Gruppe der ersten Christen bis mindestens 70 nach Christus und auch darüber hinaus einen Preis gezahlt haben von ihrem Leben, mit ihrem Leben, damit eine Grundlage gelegt wird, dass das Reich Gottes weiter wachsen und wachsen und wachsen kann. Ihr müsst verstehen, in einer Zeit, wo die Gruppe noch sehr klein war, die das Reich Gottes ausgebreitet hat, war der Druck um Vielfaches höher, weil er sich auf die fokussiert hat. Und das war ziemlich heftig, was die alles erduldet haben. Und ich habe vorhin so gedacht, als wir hier so Lobpreis gemacht haben, habe ich gedacht, wie dankbar bin ich, dass die diesen Weg gegangen sind. Und wer von uns könnte das alles mitmachen, was die mitgemacht haben? Wisst ihr, was von Johannes gesagt wird? Von Johannes, dem Evangelisten? Von dem wird gesagt, also das ist wirklich ein Hammer. Die Story ist echt ein Killer. Von dem wird gesagt, dass er unter Nero verfolgt wurde, der ist verfolgt worden unter Nero, und dann haben sie ihn irgendwie gekriegt und dann hat man ihn wohl in siedendes Öl eingetaucht. Und wisst ihr, was die Überlieferung sagt? Ich meine, das ist eine Überlieferung. Es sagt, der ist hinterher jünger wieder rausgekommen, als er reingegangen ist. Und deswegen mussten sie ihn nach Patmos schicken. Aber überhaupt diese Situation, also das waren die Zustände damals, und dadurch sind die Leute durchgegangen, damit jetzt immer und seither hat sich das Evangelium entwickelt, die Welt ist hat sich, also das Reich Gottes hat sich ausgebreitet, auch in Zahlen von gläubigen Christen. Und wir haben, klar, wir haben heute noch Verfolgung, wir haben Afghanistan Verfolgung, wir haben in China Verfolgung, da werden die Leute verfolgt, also das ist nicht schön. Aber so eine Verfolgung, wie es damals gegeben hat, hat es in der letzten Zeit jedenfalls nicht gegeben. Nicht im Sinne vom Ausmaß, sondern im Sinne von dem, was da an Grausamkeiten abgelaufen ist. Und da können wir dankbar dafür sein. Aber der Hammer ist, dass diese Grundlage dafür da war, dass sich jetzt das Reich Gottes ausgebreitet hat und so viele Menschen gläubig werden konnten und es uns so viel besser geht. Und wir sind jetzt dazu berufen, dabei mitzuwirken, dass dieser Berg weiter wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Jesus hat das anders ausgedrückt. Er hat aber das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, da gibt's so einen Sauerteig, ich sag mal, der Klumpen Erde, ne? Sauerteig, der Planet hier, ein ganzer Planet voller Sauerteig, voller Teig, und dann kommt so eine Frau und die kriegt ein bisschen Sauerteig und die knetet das Ding und durch und durch und durch, bis der ganze Teig durchsäuert ist. Das ist das, was er gesagt hat. Und dazu sind wir berufen. Wir sind berufen, dabei mitzumachen, dass das Ding endlich sauer wird rund um uns rum. Also im positiven Sinne sauer. Ne? Wie beim Testen, man muss negativ sein, eigentlich möchte ich lieber positiv leben, so, aber, ne? Also, das musste mal gesagt werden, finde ich, und ich weiß, nicht jedem gefällt das so, weil irgendwie manche möchten lieber festhalten an dem, dass alles dunkler und dunkler und dunkler wird. Aber wisst ihr, das mit dem Dunklerwerden ist ein Problem, weil Jesaja hat gesagt, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Und ich habe neulich eine Unterhaltung geführt mit jemandem, der hat gesagt, naja, das ist halt so, wenn das Licht angeht, da ist auf der anderen Seite Dunkelheit und umso mehr Dunkelheit, desto heller scheint das Licht. So nach dem Motto, das Licht braucht Dunkelheit, damit es hell wirkt. Und ich habe dann so gesagt, naja, okay, lass uns doch mal in dein Zimmer gehen, wir lassen die Jalousien runter und dann schalten wir das Licht an. Und dann gucken wir, was passiert. Ob die Dunkelheit dabei helfen kann, dass das Licht hell ist. Meine Erfahrung, dass das nicht funktioniert. Dass man die nämlich nicht mehr findet, die Dunkelheit, wenn das Licht angeschaltet wird. Und das, ich glaube, dass das ist, was Gott möchte. Er möchte, dass das Licht auf diesem Planeten mehr und mehr und mehr durchdringt. Das will er. Und ich glaube, wir brauchen die Mentalität zu verstehen, dass der Sieg dem Herrn allein gehört und dass er ihn auf Golgatha bereits errungen hat. Ich meine, wenn du den Epheserbrief liest, und das macht er ja gerade, ihr kommt da, ich nehme dann, ich möchte nichts vorwegnehmen, aber ich möchte noch, wenn die Zeit übrig bleibt, zu meiner Predigt kommen und über ein paar Sachen vom Epheserbrief reden. Aber eine Sache ist diese Aussage, er möchte unsere Herzensaugen erleuchten, damit wir die Kraft erkennen, die in uns wirkt, ne? Und dann erklärt er die Kraft, und er erklärt die Kraft, dass diese Kraft dazu gesorgt hat, dass Jesus von den Toten auferweckt ist. Und ich denke, man denkt so, ja, ist doch super, ist einer von den Toten auferweckt worden, hat eine Menge Kraft. Aber die Kraft ist bei Weitem größer. Denn nicht nur, dass einer von den Toten, Jesus von den Toten auferweckt worden ist, sondern dieser eine, Jesus, ist mit dieser Kraft und in dieser Kraft über jeden Namen, über jede Herrschaft, über jede Gewalt in der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft gesetzt worden und alles uns unter seine Füße gesetzt worden. Das ist Kraft. Da ist ein ganzes Herrschaftssystem, das eingerichtet wurde, als Satan den Menschen betrog und ihm die Autorität über diesen Planeten abgenommen hat und sich in die Himmelswelt gesetzt hat und angefangen hat, Einfluss zu nehmen. Dieses ganze Herrschaftssystem, oh, ich sollte nicht so schnell reden, Entschuldigung. Dieses ganze Herrschaftssystem ist gekippt worden. Mit der Auferstehung Jesu aus den Toten. Alles, was irgendwie Autorität hatte, hat sie jetzt nicht mehr überhalb Jesu, sondern unterhalb. Und alles, was geschieht, ist unter Jesu Autorität. Und weißt du was? Es ist unter seinen Füßen und wir sind sein Leib. Und ich sage immer so, selbst wenn du eine der letzten Zellen unter der Ferse bist, da wo die Hornhaut ist, bist du immer noch über allen Mächten und Gewalten. Das stimmt. Wir haben neulich, habe ich in unserer Gemeinde gefragt, was glaubt er denn, wie sehr gebunden ist eigentlich Satan oder wie viel Autorität hat er noch? Und das wurde interessant, die Fragen. Weil das Problem ist, dass wir in die Welt reinschauen und sehen, dass so viel komische Sachen passieren. Und wir denken, oh, naja, irgendwie ist er ja aber doch nicht, er macht ja noch Sachen und so, und irgendwie stimmt das auch. Ich würde mal so sagen, wenn irgendwo ein Machtvakuum ist und Autorität nicht ausgeübt wird, dann wird der Teufel alles dran setzen, dieses Vakuum zu füllen. Aber die Leute, die Autorität haben, mit dem Reich Gottes zu kooperieren und mit der Hilfe des Heiligen Geistes vorwärts zu gehen und jedes Vakuum auszufüllen, das sind wir. Manche sind nicht überzeugt, aber es ist egal. Es wäre schön, wenn eine ganze Gemeinde in dieses Vakuum eintritt, wo immer das noch übrig ist in einer Region, weil ich glaube, dass da so massiv Autorität ausgeübt werden kann. Ich habe eine Geschichte gehört von einer guten Freundin von euch, Sabine. Die hat mir das erzählt, da gab es hier irgendwo eine Brücke, ich erzähle dir jetzt, wie ich sie verstanden habe, da könnt ihr sehen, wie das mit der Übertragung funktioniert. Jedenfalls, da gab es irgendwo eine Brücke, Da haben sich Leute runtergestürzt und umgebracht. Die Brücke gibt es noch, aber nicht mehr die Toten. Jedenfalls sind die Leute da runtergesprungen und man hat irgendwie auch wahrgenommen, dass das so ein bisschen mit Okkultismus in Connection stand. Und aus irgendeinem Grund haben die Gemeinden in der Region sozusagen als eine Grassroots-Bewegung, nicht unbedingt von Leiterschaft orchestriert, sondern mehr sozusagen hat sich das ergeben, dass man dort eine Lobpreisveranstaltung gemacht hat und Gebet. Und dann hat man über diesen Ort proklamiert, dass es ein Ort der Begegnung wird. Und wie viele Jahre später sind wir jetzt? Keine Ahnung. Jetzt ist auf der Brücke, passieren solche Dinge nicht mehr, die Selbstmorde. Stattdessen sind dort Buden aufgebaut, wo Menschen was zu essen holen und sich begegnen können. Ist das eine Erfüllung des Gebets oder nicht? Und wisst ihr, das ist Autorität, die ein Leib hat, wenn er zusammenkommt und diese Autorität ausübt. Dazu sind wir berufen, das sind wir. Wir haben noch so viel mehr zu erledigen, ehrlich. Ich habe, wie viele von euch sind heute Unternehmer, die hier sind? Möchte ich mal eben fragen. Wie viele Unternehmer haben wir? Ich weiß, wir haben ein paar. Wie viele haben wir? Ich möchte euch jetzt speziell segnen, dass die Offenbarung des Reiches Gottes im Unternehmertum über euch richtig aufbricht und das aufgeht wie Christbaumkerzen und ein Kronleuchter, Herr. In dem Namen Jesus bete ich, dass das freigesetzt wird. Und ich bete, dass du heute Vision freisetzt über diesen Leuten, wie das Reich Gottes durch sie sich noch weiter ausbreiten kann, in Jesu Namen. Amen. Wisst ihr, es gibt so viele Bereiche, ich wollte was ganz anderes bringen, ja, es gibt so viele Bereiche, wo man hinein investieren kann, wenn man nicht glaubt, dass morgen alles vorbei ist. Wenn ich allerdings glaube, dass morgen alles vorbei ist, ist das mit der Investition nicht so easy. Aber wenn ich glaube, dass morgen nicht alles vorbei ist, sondern wenn ich sogar glaube, dass es sich lohnt, generationsübergreifend zu denken. Schaut mal, wenn vor gut 150 Jahren Leute angefangen haben zu denken, bald ist alles zu Ende. Ich sollte nicht mehr investieren. Wir sollten einfach gucken, dass wir den Sprung schaffen, mit dem Beamerstrahl vom Raumschiff Enterprise wieder zurück an Bord. Ja. Wir müssen gucken, dass wir zur rechten Zeit da sind, wo der Beamerstrahl runterkommt. Und wir hören auf, in etwas zu investieren. Da sind 2 bis 3 Generationen seither vergangen. Und möglicherweise haben viele von uns immer noch auf den Strahl gewartet. Vielleicht hat er uns ja zwischendurch schon erwischt, wer weiß. Aber und jetzt stell dir vor, diese Leute von da bis jetzt hätten von vornherein, wären dabei geblieben, generationsübergreifend zu denken. Und zu denken, dass ihre Aufgabe darin besteht, in dem Bereich, in dem Gott sie gesetzt hat, so zu investieren, dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Nehmen wir an, Unternehmer, die, sagen wir, einfach nur eins tun, eine Unternehmenskultur einzuführen, die dem Reich Gottes entspricht, eine Kultur des Reiches Gottes einzuführen. Stell dir vor, das würde Schule machen über 1, 2 Generationen. Und man würde feststellen, dass das nicht nur ein Segen ist für das Unternehmen, sondern man würde feststellen, dass es ein Segen für die Region ist, für die Menschen, dass möglicherweise sogar Herzen darin geheilt werden, Familien irgendwo davon beeinflusst werden, Gesundung geschieht. Stell dir vor, was bis heute passieren hätte können, wenn Leute nicht vor 150 Jahren gedacht hätten, wir warten auf den Strahl. Und mein Punkt ist, dass wir wenigstens jetzt anfangen sollten, generationsübergreifend zu denken und nicht zu denken, naja, jetzt haben wir schon 3 Generationen gewartet, das kann ja schon nicht mehr so lange dauern. Das ist Quatsch. Wirklich. Okay, jetzt gucke ich mal, was ich eigentlich predigen wollte, okay? Ist das in Ordnung? Soll ich noch was sagen? Ich muss die Bibel vorlesen. Also. Also, der Paulus schreibt im Epheserbrief im Kapitel 1, da habt ihr noch nicht drüber gesprochen, sondern ihr wart vorher, im Vers 10 sagt er, dass das Geheimnis Gottes darin besteht, dass er bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenfassen will in dem Christus. Und ich habe hier auch schon was darüber gesagt, glaube ich. Ja? Und da möchte ich nochmal dran anknüpfen. Also, der Plan Gottes ist, das Geheimnis, das vor allen Zeiten verborgen ist, dass dass die Schöpfung, wie er sie sich ursprünglich gedacht hat, wiederhergestellt wird und alles in Einheit unter Christus zusammengeführt wird. Okay? Könnt ihr nachvollziehen? Das bedeutet, dass die Harmonie, die Gott sich gedacht hat, in der gesamten Schöpfung funktionieren soll. Das ist sein Plan und dafür hat er Christus gegeben. Da geht es nicht nur um Menschen, sondern um die ganze Schöpfung, ja? Um alles. Und dann schreibt Paulus im 3. Kapitel, Vers 8 bis 11, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung dieses Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Und jetzt kommt's, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan wird, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Da haben wir schon drüber geredet. Die Gemeinde hat den Auftrag, Gottes Weisheit zu verkündigen und so daran beteiligt zu sein, dass dieses Geheimnis umgesetzt wird, dass diese Wiederherstellung der ganzen Schöpfung umgesetzt wird, indem wir dass die Weisheit Gottes verkündigen. Die Weisheit Gottes ist und besteht, also Kolosserbrief sagt das zum Beispiel, dass alle Weisheit in Christus verborgen ist. Alle Weisheit Gottes ist in Christus verborgen. Mit anderen Worten, um das Ziel, das Gott hat, zu erreichen, alles in Einheit unter Christus zu bringen, hat er Christus gegeben und Christus hat am Kreuz gelitten, damit für jede Herausforderung und jede Schwierigkeit auf dem Weg dahin, dass Gottes Plan umgesetzt wird, damit jede dieser Herausforderungen durch sein Erlösungswerk eine adäquate Begegnung findet. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, mit Christus und dem Erlösungswerk hat er uns ausgestattet mit so viel Gnade, dass uns nichts aufhalten kann, dahin so zu leben, wie er es für die Zukunft vorgesehen hat. Soll ich das nochmal sagen? Mit Christus und dem Erlösungswerk vom Kreuz hat er uns mit so viel Gnade für alle Herausforderungen ausgestattet, dass uns nichts aufhalten kann, das Leben zu leben, das er eigentlich für die Zukunft für alle vorgesehen hat. Und damit zeigen wir allem um uns herum, vor allem den Mächten und Gewalten, dass Gott dafür gesorgt hat, dass es möglich ist. Okay? Das ist Erlösung. Erlösung ist viel weitreichender als jetzt nur Menschen. Es geht wirklich weiter. Das bedeutet auch, dass Gott sich die Schöpfung anschaut und sagt, die ist gut. Und er ist nicht so, dass er sagt, es ist gut, aber jetzt hauen wir es trotzdem in die Tonne, wir machen was Besseres. Ist nicht so. Er hat nicht Gefallen daran, dass irgendwas kaputt gemacht wird, dass irgendwas, wo Leben drin ist, dass das zerlegt wird. Das ist nicht das, was ihm gefällt. Er hat nicht geschaffen zum zum Wachstum und zum Gedeihen. Dafür hat er geschaffen. Das ist immer sein Plan. So, und jetzt möchte ich ein paar Verse, die in einem anderen Zusammenhang viel häufiger zitiert werden, trotzdem in diesem Zusammenhang zitieren. Und zwar ist das, der eine ist 1. Thessalonicher 4, 16. Boah, ich schaff's noch, vielleicht schaffe ich es noch. Wir haben noch 15 Minuten, 18 Minuten. 1. Thessalonicher 4, 16. Also vielleicht habt ihr auch Gnade mit mir und gebt mir noch 5 Minuten mehr. Also, der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Also, ich meine, das eine ist, dass man die Worte richtig verstehen muss, ja, ist das eine. Aber die andere Frage ist, wie oft ermuntern wir uns eigentlich mit diesen Worten? Hey, aber ich erkläre euch das gleich. 1. Korinther 15, 51, hier wird übrigens das gleiche Ereignis beschrieben, exakt das gleiche Ereignis. Es hat verschiedene Gründe, warum man das so sagen kann und ich gebe euch gleich ein paar dafür. Aber es ist exakt das gleiche Ereignis. Hier steht, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden alle verwandelt werden. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Okay, das gleiche Ereignis, hier steht bloß nichts von der Entrückung, die von vielen irgendwie immer wieder so in den Vordergrund gestellt wird. Aber hier steht es nicht drin, im Korinther-Text. Okay, noch eine Bibelstelle, das ist Römer, Römer 8. Da steht: Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammenseufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. So, was Jesus hier, oder was, ja, in dem, das nicht Jesus, Paulus hier schreibt in diesen verschiedenen Stellen, das ist der Kern der Hoffnung unseres Glaubens. Der Kern unseres Glaubens, der Kern unserer Hoffnung ist natürlich Jesus Christus, aber ist, dass wir auferweckt werden und ewiges Leben haben werden. Und zwar, passt auf, und zwar nicht irgendwie mystisch, ätherisch, sondern eine körperliche Auferstehung. Okay? Und Jesus, sagt die Bibel, ist der Vorläufer von dem Ding. Der ist als erster auferweckt worden. Und wir werden so sein wie er. Und er ist körperlich auferweckt worden. N.T. Wright schreibt in seinem Buch, dass der Körper von Jesus deswegen nicht im Grab gefunden wurde, weil das Material vom Körper gebraucht wurde, um es zu transformieren, damit der neue Körper entstehen konnte. Interessante Auslegung. Ich weiß nicht, ob ich das so finde oder nicht. Aber wir kriegen einen Körper, einen neuen Körper. Okay? Wir werden körperlich auferstehen. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich an das anknüpfen möchte, was Dirk vorhin gesagt hat. Du hast zu deinem Nachbarn dich wenden sollen und sagen sollen, heute siehst du so aus, so gut aus wie nie. Jetzt kannst du dich gleich mal zu deinem Nachbarn drehen und sagen, hör mal, du kriegst einen neuen Körper und dann siehst du wahrscheinlich noch viel besser aus. Hey, mal ehrlich, wenn das nicht eine Hoffnung ist, oder? Also ich hoffe darauf, dass er beständig sein Idealgewicht hält, egal was ich esse, aber ist egal. Übrigens, der Körper ist anders als der, den wir jetzt haben, auf jeden Fall. Was sehen wir bei Jesus, weil der ist offensichtlich irgendwie durch Mauern gegangen oder einfach aufgetaucht. Aber was ich richtig cool finde, der hat auch Fisch gegessen, also wir können essen. Essen können wir auf jeden Fall. Wir werden nie. Und weißt du, was ich auch gut finde, dass er Fisch gegessen hat? Das heißt, es wird nicht rein vegan sein. Ich hab's nur gesagt. Entschuldigung. Ich finde das schon, ist ein wichtiger Hinweis. Ich glaube nicht, dass das umsonst in der Bibel steht. Ehrlich nicht, aber egal. Okay, also. Jetzt noch eine Frage. Wie das mit der Auferstehung genau aussieht. Nee, nicht genau, sondern ein paar zusätzliche Informationen. Jetzt pass auf, Johannes 6, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, denn ich bin vom Himmel herabgekommen. Und wer ist der, der zu Jesus kommt? Wer sind die? Wir, okay. Nicht, dass ich meinen Wille tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Wann? Also nicht am vorletzten Tag, sondern am letzten Tag. Und wer? Die zu ihm kommen oder ihm gegeben sind. Wer ist das? Wann werden wir auferweckt? Jedenfalls nach dem, was Jesus sagt. Also nicht am vorletzten Tag. Entschuldigung, ich wollte es nochmal im Raum stellen. Denn dies ist der Wille und so weiter. Das geht weiter, der nächste Vers. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und dann sagt er in ein paar Verse später, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Selbst wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also, ich finde es interessant, dass Jesus selber eine ziemlich klare Aussage macht, wann Auferweckung stattfindet. Und zwar am letzten Tag und nicht am vorletzten Tag. Was mich zu der Annahme führt, und es gibt noch andere, ich sollte nicht so schnell reden, es gibt noch andere Gründe, dass die Auferweckung aller Menschen zum gleichen Tag stattfinden wird, nämlich am letzten. Und einige davon werden dem Herrn entgegengerückt werden und mit ihm gemeinsam auf diesem Planeten sein. Und andere werden ein Gericht erleben. Okay? Und jetzt möchte ich noch ein bisschen was zu den Abläufen sagen, weil die wirklich abgefahren sind. Also das muss man sich einfach mal, den Film muss man sich angucken. Ja? Also was genau passieren wird an diesem letzten Tag ist, dass du irgendwo unterwegs bist und plötzlich macht es wupp, wupp, wupp. Und überall kommen Typen. Und die kommen aus dem Boden oder sonst woher. Und die sagen, boah, die kenne ich. Die waren vor 50 Jahren hier unterwegs. Da habe ich Fotos von gesehen. Die leben noch gar nicht mehr. Und die sind alle, stehen alle auf. Und plötzlich geht es so, oh, oh, was passiert mit mir? Wow. Kriegst einen neuen Körper. Das ist das, was da passieren wird. Und ich, ehrlich, das steht in der Bibel. Habt ihr gerade mit mir gelesen, oder? Ich meine, wahrscheinlich gibt es ein paar unter uns, die da sitzen werden und sagen, oh, mein Körper hat sich verwandelt, toll. Ne? Ich vermute, ich gehöre nicht dazu. Ich glaube, ich werde da richtig abgehen. Und mit uns wird die ganze Schöpfung freigemacht werden von der Vergänglichkeit. Das ist auch so ein Ding, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Ich frage mich zum Beispiel, wie viele Hunde und Katzen unterwegs sein werden. Aber ich vermute, dass es dann für die Haustiere auch eine andere Lösung gibt, als dass die immer mit uns und von uns gepflegt werden müssen. Ich hoffe es. Und es gibt bestimmt ein paar Fragen bei der ganzen Geschichte, aber die ganze Schöpfung wird freigemacht werden von der Vergänglichkeit. Ich habe einen Freund in Berlin, der hat mich gefragt, sag mal Martin, glaubst du eigentlich, dass ich meine Frau wiedererkenne, wenn wir im Himmel sind? Und da ich keine Ahnung habe, was soll ich ihm dazu sagen? Ne? Aber das war ihm wichtig, weil er liebt seine Frau sehr. Es war ihm wirklich sehr wichtig. Das ist versteht ihr, er hat so einen Glauben an die Ewigkeit gehabt, aber so eine Liebe zu seiner Frau, dass ihm das wirklich ein Anliegen war. Und ich finde das echt stark. Aber heute würde ich sagen, ich glaube, die wirst du im Himmel nicht wiedersehen. Weil ich glaube, dann werden wir auf der Erde leben. Denn hier wird die ganze Schöpfung von der Vergänglichkeit freigemacht. Und die Himmel sind die Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschen gegeben. Und wenn man die Stelle so auslegen will, wenn man sie überhaupt so auslegen kann, dann kommt das neue Jerusalem und bleibt nicht im Himmel, sondern ist auf der Erde. Ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt sterben, dass wir dann zum Herrn gehen und im Himmel mit ihm gemeinsam da sind. Aber ich glaube, wenn der Tag kommt, der letzte Tag kommt, dann wird die Schöpfung, wie Gott sie sich gedacht hat, vollständig wiederhergestellt sein. Und wir werden hier auf der Erde erleben, wie himmlische Zustände auf der Erde herrschen. Und Jesus regiert über alles. So, das ist der erste Punkt bei der Frage. Der zweite Punkt ist, dass ich heute mittlerweile glaube, dass ich meine Frau wiedererkennen werde, weil sie wird wahrscheinlich besser aussehen, aber so viel besser, dass ich sie gar nicht mehr erkenne, das ist schwer. Damit sage ich, dass sie jetzt schon so gut aussieht. Ja? Habe ich gerade noch geschafft, wa? Und was Jesus ja gesagt hat, ist, dass sie im Himmel nicht mehr heiraten werden. Also ich weiß nicht, wie das aussieht. Aber ich habe bei uns in der Gemeinde gesagt, wisst ihr, es wäre doch schön, wenn meine Frau, wenn sie mir dann auf der Erde begegnet, nicht die Straßenseite wechseln müsste, weil ich derjenige bin, mit dem sie 50 Jahre verheiratet war. Sondern wenn wir Lust hätten, miteinander zusammen noch so einiges zu unternehmen. Das wäre doch cool, oder? Und wär doch cool, wenn meine Kinder sagen würden, hey Papa, wollen wir mal wieder Familienfest machen? So. Wäre doch cool, oder? Ich habe auch noch eine andere Frage gestellt. Wenn du dir vorstellst, dass du ewig lebst, ist meine Frage an dich, könntest du mit dir selber klarkommen? So wie du bist. Wisst ihr, warum die Frage gut ist? Weil uns Gott durch Christus, in dem alle Weisheit verborgen ist, genügend Gnade gegeben hat und mehr als genug, um auf dem Weg dahin, dieses Leben der Zukunft zu leben, wirklich erfolgreich zu sein. Das heißt, dass alle Veränderungen, die nötig sind, durch Christus möglich sind. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und im Korinther, da habe ich ja vorhin die Stelle vorgelesen, sagt der Paulus, also im Thessalonicher sagt er so, ermuntert nun einander mit diesen Worten. Und das ist das, was ich meine. Wir sollten uns öfter damit ermuntern, zu sagen, hey, warte auf den Tag, wo es wupp, wupp, wupp geht. Der wird super. Damit wir uns erinnern, was kommt. Weil ist das nicht Freude? Ist das nicht eine coole Geschichte? Ey, ich meine, und das Beste daran ist, dass Gott bewiesen hat, dass er es tun wird, indem er Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist unser Glaube, ihr Lieben. Das ist das, was wir glauben. Wir glauben an eine körperliche Auferweckung. Das steht jedenfalls in der Bibel. Vielleicht haben wir es noch nicht gelesen, aber jetzt habt das gehört. Und das Zweite, was Paulus gesagt hat, ah ja, ich muss ja zum Ende kommen. Das Zweite, was er gesagt hat, ist, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass wir berufen sind, als kleine Schar oder jetzt inzwischen schon eine relativ große Schar, das Reich Gottes auszubreiten in der Form, dass in jedem Bereich, in dem wir tätig sind, wir uns danach orientieren sollten, wie es in einem ewigen Leben gehandhabt würde, um so diese Lebensart in die Gegenwart zu transportieren, so dass in der gegenwärtigen etwas finstereren Zeit sozusagen, also wo das noch nicht alles klar ist, das Licht der Ewigkeit und der Herrlichkeit durchstrahlt. Ich versuche das mal zu einem Beispiel zu erklären. Wenn ich glaube, und ich glaube das irgendwie, das Ding hat in ganz vielen Bereichen Anwendung. Zum Beispiel gibt es in der Ewigkeit keine Krankheit. Und jedes Mal, wenn wir hier für Kranke beten und Heilung durchbricht, jedes Mal dann scheint das Licht der Ewigkeit in die Gegenwart. Das ist ein Beispiel. Aber ein anderes Beispiel. Ich glaube, dass in der Ewigkeit es nicht so etwas gibt wie die Möglichkeit, Gedanken vor jemandem verborgen zu halten, von dem man denkt, die sollte der nicht wissen, weil ich dann offenbar werde als ein komischer Typ oder sowas. Und auch bei meiner Frau zum Beispiel wird irgendwie alles wird Plan vor ihr liegen. Sie wird das alles sehen. Sie wird auch verstehen, warum ich manche Sachen falsch gemacht habe, aber sie wird auch sehen, wo ich Gedanken nicht geteilt habe oder doch geteilt habe. Und ich denke mir, dann wäre es doch geschickt, wenn ich jetzt schon anfangen würde, das Leben so zu leben. Und diese Transparenz jetzt schon ins Spiel zu bringen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich denke, hier sind alle super transparent und jeder Ehepartner weiß vom anderen genau, was er denkt und tut. Auf jeden Fall, ja. Ich habe da manchmal noch ein bisschen Probleme. Ich lerne es. Ich bin auf dem Weg. Aber das ist das, wofür Jesus für uns gekommen ist, damit wir uns dahin entwickeln können, damit das in unserem Leben freigesetzt wird. Und wisst ihr, was ich auch glaube? Wenn wir das hinkriegen, so ein Leben miteinander so zu leben, dann ist das was, was Menschen um uns herum vollständig wahrnehmen werden. Und die werden sagen, wie macht ihr das eigentlich in eurer Ehe? Ihr seid ja wirklich offen voneinander, wie kriegt ihr das hin? Und sie werden danach fragen, wenn sie wirklich einen Willen haben, dass ihre Beziehungen gelingen. Und so gibt es viele andere Dinge. Wir sind dabei, im Prozess so einen Raum zu kaufen, eine Kirche zu kaufen. Und ich denke auch da, ich habe früher immer gedacht, es ist eigentlich egal, welchen Raum, aber ich glaube es nicht mehr. Also nicht der Raum, sondern mehr die Frage, also die Steine hier sind ja nicht Gemeinde. Die Gemeinde ist das, was hier sitzt. Wir alle miteinander sind Gemeinde. Aber trotzdem ist das, wie wir Dinge gestalten, da haben wir die Möglichkeit, in allen Bereichen unseres Lebens, auch in der Gestaltung von Räumen und so weiter, uns Gedanken darüber zu machen mit dem Heiligen Geist zusammen, wie wir das Licht der Ewigkeit hier rein transportieren können, dass Leute von diesem Licht berührt werden, wenn sie das sehen. Und ich glaube, dass es das ist, wo der Paulus sagt, hey, unser Werk im Herrn ist nicht vergeblich. Ich glaube, dass das für Unternehmer zutreffend ist. Ich glaube, dass das für unseren Umgang mit der Schöpfung zutreffend ist. Und ich meine, das ist für mich so ein Ding, wo ich denke, ich versuche ja irgendwie danach zu leben, wenigstens so 10% von dem, was ich predige, in meinem eigenen Leben umzusetzen, wenn es geht, ja. Aber das mit dem Umgang mit der Schöpfung ist schon ziemlich schwierig. ich habe einen Diesel und fahre einfach gerne über 200 Stundenkilometer auf der Autobahn. Wenn es erlaubt ist, natürlich nur. Gibt ja so Strecken hier in Ostdeutschland noch mehr als bei uns übrigens. Aber der Natur tut das nicht zwangsläufig so gut. Und ich denke, wir sind so auf dem Weg, aber wir sollten uns bewusst machen, auf welchem Weg wir eigentlich sind und wo wir hin unterwegs sind und was unsere Zukunft sind. Und wir sollten lernen, so viel wie möglich von der Zukunft jetzt in die Gegenwart zu ziehen und hierhin zu transportieren. Weil ich glaube, das macht den Unterschied. Und das ist übrigens auch, was es ausmacht, dass das Reich Gottes sich mehr und mehr und mehr ausbreitet. Und wie wir am Anfang gesagt haben, das ist das, wozu wir berufen sind, oder? Also, das ist der Punkt für heute. Und ich meine, es ist bestimmt zwischendurch lustig gewesen. Ihr habt jedenfalls gelacht, ich weiß nicht warum, aber ich hoffe, ihr merkt, dass mir das ein echtes Anliegen ist. Wir haben ich will ja nicht die Worte gebrauchen, die man außerhalb der Gemeinde gebraucht. Wir haben ein so schönes Leben vor uns. Also schön ist wirklich nicht das, was es trifft, aber wir haben eine so starke Zukunft, die auf uns zukommt. Und wir müssen in keiner Weise Angst haben. Gott ist derjenige, der eine Grundlage geschaffen hat, und es gibt Leute, die vor uns hergegangen sind und eine Grundlage geschaffen haben und Blut dafür bezahlt haben. Es gibt auch heute, die ihr Leben noch geben müssen für das Evangelium. Aber wir müssen keine Angst davor haben, dass es irgendjemanden gibt, der verhindern könnte, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Stattdessen sollten wir anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir diese Herrlichkeit der Zukunft in die Gegenwart reintransportieren können. Weil die Leute sehnen sich danach, dass sie dieses Licht sehen können, wirklich. Die sehnen sich danach. Und dafür möchte ich euch jetzt segnen. Wer das empfangen möchte, der steht mit auf, bitte. Ja? Ah. Herr Jesus, es ist eigentlich, also im Englischen sagt man immer mind-blowing. Im Deutschen würde man sagen, es jagt unseren Verstand in die Luft. Wenn wir angucken, wozu wir eigentlich wirklich berufen sind, wozu du uns geschaffen hast, Herr, dass ewiges Leben immer in deiner Absicht war, dass deine Absicht nicht Vergänglichkeit ist, sondern dass die irgendwie ins Spiel gekommen ist, als wir als Menschen uns irgendwie in die falsche Richtung gewandt haben, Herr. Aber ich danke dir, dass dein Plan von Grundlegung der Welt an Ort und Stelle war und dass selbst Jesus das Lamm ist, das von Grundlegung der Welt an geschlachtet war, dass die Antwort auf die Probleme immer vorhanden war, Herr. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du heute Morgen in jedem Einzelnen von uns eine klare Vision davon freisetzt, wozu wir eigentlich wirklich berufen sind. Ich bete, dass die Ängste, die auf uns einströmen, immer wieder durch Dinge, die um uns herum passieren, durch Nachrichten und durch alle möglichen Informationen, die kommen, Vater, in dem Namen Jesus zerbreche ich diesen Gürtel von Angst und Furcht, der sich immer wieder auf Einzelne und ganze Gruppen legen will. Ich sage, das geht jetzt in dem Namen Jesus. Und ich setze frei diese Auferstehungshoffnung und diese Auferstehungskraft in jedem von uns, zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Mit einem Gott, der nicht nur die Toten auferweckt, sondern ein gesamtes Herrschaftssystem gekippt hat, Herr. Bitte, dass das freigesetzt wird in jedem Einzelnen von uns, dass wir stark und kräftig sind und nach vorne gehen können. Ich proklamiere über dieser Gemeinde, Herr, dass sie das Land, das vor ihr liegt, vollständig einnimmt, Vater, in dem Namen Jesus. Und dafür geben wir dir alle Ehre, Herr Jesus. Amen.
Ja, vielen, vielen Dank.